Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
Hola, herzlich willkommen und hallo. Ja, mein Kollege Moritz, den ihr gerade eben im Opener gehört habt, Moritz Kasserlet, lässt sich entschuldigen, denn der Herbst ist nicht nur meteorologisch und kalendarisch da, sondern hin und wieder auch für die ein oder andere Kränkelei verantwortlich. Wir sagen gute Besserung. Ich bin Fabian Wittke und wir können sagen, ja, herzlich willkommen im Oktober 2020. 30 Jahre deutsche Einheit und da haben wir uns überlegt, auch sportlich war das natürlich eine unfassbar spannende Zeit. Man muss sich mal überlegen, bei den Sommerspielen im südkoreanischen Seoul 1988, da war Deutschland noch getrennt in die DDR und in Westdeutschland. Und ja, bei den darauf folgenden Sommerspielen ist Ost und West dann schon mal wieder gemeinsam gestartet. Dann 1992 in Barcelona und zwar für die BRD, für die Bundesrepublik Deutschland. Aus Gegnerinnen, kann man sagen, wurden Kameradinnen und aus Feinden Brüder. Oder man kann auch sagen, aus zwei Nationalhymnen wurde eine. Aus Ost und West wurde Deutschland. Wie immer ist es so, wir haben nicht den Anspruch, die gesamte Epoche komplett aufzurollen, aber wir wollen euch mal wieder spannende Sportlerinnen und Sportler und ihre Geschichten näher bringen. Und deshalb reden wir heute mit dem Box-Gentleman, mit Henry Maske, der 1988 in Seoul Olympiasieger wurde, und zwar für die DDR und später dank der Einheit einen Box-Hype ausgelöst hat und Millionen vor die Fernseher gezogen hat. Hätte es diesen Erfolg, hätte es diesen Hype, hätte es diese Berühmtheit für Henry Maske auch ohne die deutsche Einheit gegeben. Außerdem sprechen wir mit einem ARD-Journalisten, also mit einem Kollegen von mir, der genau diese Zeit als Reporter damals miterlebt hat. Und jetzt sprechen wir mit der Frau, die 1988, und Achtung, da sind wir jetzt bei den Winterspielen, also 1988 im kanadischen Calgary für die Deutsche Demokratische Republik, für die DDR gestartet ist. Ja, und 1992, da waren dann die Winterspiele im französischen Albertville und da war sie dann plötzlich auch mal für Gesamtdeutschland unterwegs und hat die allererste olympische Goldmedaille für das deutsche Team geholt, und zwar wettbewerbsübergreifend über die 3000 Meter Eisschnelllauf-Legende Gunda Niemann-Stirnemann.
Die kann olympisches Gold holen, das erste Gold oder die erste Medaille überhaupt für die deutsche Equipe hier in Albertville im Departement Savoie. Und wo ist die Dame Svetlana Boyko? Weit zurück, in Blau läuft die, dunkel die Hose, hell das Jersey und dunkel die Kappe. Da kommt sie ja reingeflogen, die Gunda Niemann, und dann schwingt sie nur noch mit dem rechten Arm, nimmt nicht beide Arme herunter wie die anderen, hat die Ziellinie vor Augen und passiert sie in einer Zeit von 4:19:90, Bestzeit.
Ja, so klang das damals, ja. Damals kommentiert von Günther Isenbügel vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt können wir sagen, ja, hallo und guten Tag, Gunda Niemann-Stirnemann.
Hallo.
Ja, Sie sind eine Eisschnelllauf-Legende, darf man glaube ich schon so sagen. Aktuell gehören Sie dem Bundestrainer-Innenstab an und Ihre Tochter plant, in Ihre Kufenkerben zu treten. Sagt man das so statt Fußstapfen? Die Frage auf jeden Fall, die wir uns stellen. Wie geht es Ihnen 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Ja, also sehr gut. Ich habe Freude an meinem Beruf. Das ist für mich alles optimal gelaufen und deswegen bin ich erfreut, dass ich wirklich mit jungen Leuten trainieren kann und eigentlich meine Leidenschaft weitergeben kann.
Lösen diese Bilder, diese Audios, die Social-Media-Inhalte, die wir jetzt in den vergangenen Tagen anlässlich des 30. Jubiläums des Tages der Deutschen Einheit bekommen haben, lösen diese Bilder noch Emotionen bei Ihnen aus?
Auf alle Fälle. Also immer wieder Gänsehaut, wenn man einfach auch wieder dran denkt, was eigentlich damals die Menschen bewegt hat und heute die Menschen bewegt. So ist das einfach geschichtlich, Erinnerungen, wo jeder persönlich eigentlich für sich auch so einen Lebensweg absolviert hat in dieser Zeit.
Wir würden uns ganz gerne in diesem Gespräch noch einmal von Ihnen aufs Glatteis führen lassen. Also wir würden ganz gerne noch mal mitkommen in Ihre wirklich beeindruckende Karriere. Da spreche ich von unter anderem 19 WM-Goldmedaillen, 98 Weltcup-Siegen und natürlich auch den Olympiamedaillen, für die wir uns ganz besonders interessieren. Das ist nicht nur auf dem Papier, das ist einfach in der deutschen Sportgeschichte ein gigantischer Erfolg in einer Zeit, in der es ein geteiltes Deutschland gab mit Schranken, mit Grenzzäunen. Zumindest auf dem Papier, später leider hin und wieder auch noch in den Köpfen. Ich weiß, Sie waren damals in Kanada. Wie haben Sie es vom Mauerfall bis hin zum Tag der deutschen Einheit erlebt?
Ja, das war sehr turbulent, weil wir natürlich im Trainingslager waren und auch Wettkämpfe absolviert haben und wir eigentlich nur das lesen konnten, was mal mit einer Schlagzeile drin stand, dass die Mauer fällt und wir natürlich nachgefragt haben bei unseren Funktionären, was passiert da zu Hause, was ist los, und wir nicht direkt angebunden waren an Familien, weil damals gab es noch nicht für uns so Handy und. Also wir haben dann natürlich am Festnetz haben wir versucht, Kontakt aufzubauen und eigentlich nachzufragen, was zu Hause los ist. Dann haben wir gehört, dass man auf die Straße geht, dass man kämpft um die Einheit, und das war für uns natürlich sehr emotional, weil wir weit weg waren und nicht direkt bei unseren Familienangehörigen und wussten, wie das weitergeht.
Wie funktioniert da eine Informationsübergabe? Ich sag mal, heutzutage wird man wahrscheinlich Twitter aufmachen, man geht vielleicht auch in irgendwelche anderen sozialen Medien, man geht natürlich auch gerne auf tagesschau.de oder auf irgendwelche Portale der Kollegen und Kolleginnen. Wie haben Sie das damals gemacht? Wie hat man sich damals die Informationen aus Deutschland besorgt? Vor allen Dingen aus einem geteilten Deutschland?
Ja, wir haben natürlich die Informationen eigentlich auch erhalten, indem die Trainer doch auch viel diskutiert haben, viel geredet haben, die Informationen aus der Zeitschrift man gelesen hat und wir natürlich auch nachgefragt haben. Ich habe dann meine Familie auch mal erreicht, dass ich telefonisch dann angerufen habe und sie haben gesagt, ja, bei uns ist richtig was los und kommt nach Hause und die Mauer wird fallen. Und ja, das Entscheidende für mich war natürlich, dass wir gesehen haben und was wichtig ist, wie die Menschen auf die Straße gegangen sind, die Montagsdemos und. Das, was wir alles nicht erleben konnten, weil wir eben unterwegs waren.
Im Sport ist es häufig so, dass sich Teams finden, dass man eine Einheit bildet, man wächst zusammen. Ich kann mir vorstellen, so wird es auch damals in der DDR gewesen sein. Wie war das mit der Umstellung, als dann die Grenzen offen war, als Deutschland nicht mehr bestand aus West und Ost, aus Ost und West, sondern es gab nur noch ein Land, eine Einheit? Wie war das aus sportlicher Sicht? Hat die sich relativ schnell gefunden?
Ich denke, wir Sportler, wir haben uns relativ schnell gefunden. Trotzdem waren wir, in dieser Situation auch ein bisschen unsicher, weil man doch das getrennte Deutschland, dass man wirklich ein, zwei Sätze miteinander sprechen dürfte, wenn überhaupt, dass es wirklich klare Regeln gab für uns Athleten auch aus der DDR. Und es war für mich, war die Empfindung so da, dass ich sage, das war ein befreiendes Gefühl. Und ich glaube, bei den Sportlern gab es nicht ganz so das Problem, weil wir doch durch diesen Sport auch schon vorher eigentlich auch Kontakt hatten oder man sich gesehen hat. Und die Freude war einfach groß, dass man jetzt ohne Bedenken miteinander sprechen konnte und Erfahrungsaustausch machen konnte. Ich glaube, die Unsicherheit war natürlich auch bei den Funktionären innerhalb, wie gehen wir mit der Situation um. Also es gab Trainer, die da sehr entspannt waren und sehr locker waren, aber das gerade aus der Führungsposition doch man gemerkt hat, dass sie nicht wussten, wie gehen sie mit der Situation um.
Wir haben ja gerade eben die Reportage gehört, als Sie wettbewerbsübergreifend die erste olympische Goldmedaille für das Vereinigte Deutschland geholt haben, für die BRD, für die Bundesrepublik Deutschland. Das muss doch ungewohnt gewesen sein, als die DDR-Sportlerin, die Sie ja waren, dann danach statt auferstanden aus Ruinen, also statt der alten Hymne, plötzlich Einigkeit und Recht und Freiheit gehört hat nach dem Erfolg, oder?
Ja, das war auch so. Also es war einfach ungewohnt, weil man ja die Hymne, die man gehört hat und sehr oft gehört hat, jetzt in meinem Fall, und dann diese neue Hymne hat es nochmal gefestigt, das Ganze, dass man wirkte, jawohl, es ist so. Es ist alles friedlich passiert, also die Wende, wir können danken Gorbatschow, wir können danken Kohl, wir können einfach froh sein, dass es wirklich friedlich ausgegangen ist. Und so war die Situation auch für mich. Also man war unsicher, man kannte die Hymne noch gar nicht richtig und es waren viele neue Funktionäre standen standen wirklich da und haben sich gefreut über die Medaillen, den Medaillensegen eigentlich der Deutschen. Und es war auch so ein bisschen eine Skepsis, weil man wusste, ha, was passiert jetzt mit unseren Trainern? Weil man hat die Unsicherheit der Trainer, auch der eigenen, gespürt, wie geht es mit uns weiter? Und sie haben immer gesagt, wir gemeinsam wollen die Zukunft blicken. Und das hat man uns versucht zu vermitteln. Und das war bei uns auch so, dass wir dann einfach auch gesagt haben, jawohl, also unsere Trainer sind eigentlich für diese Erfolge in der Vergangenheit und bei den Olympischen Spielen hatten großen Anteil. Und ja, es war so eine Unsicherheit, dass man dann wirklich die Neuen, aber es war auch eine Freude, weil man einfach gespürt hat, dass dieses Miteinander ohne Problematik im Sport eigentlich offiziell stattfindet, dass man schnell versucht hat, die Kontakte aufzubauen, dass erst im Nachhinein diese Probleme, die sich gestellt haben, mit wie geht es mit den Jobs weiter? Auch meine Familie privat, ganz große Veränderungen. Das war am Anfang noch gar nicht so zu spüren. Da war die Euphorie da. Aber dann mit der Zeit, dann kamen die Probleme. Dann kamen wirklich die Probleme, wie man sich familiär auch damit auseinandersetzt, was die Zukunft bringt. Viele Geschäfte haben zugemacht. Viele meiner Geschwister, ich habe vier Geschwister, waren arbeitslos, mussten sich neu orientieren. Aber es war immer gemischt mit Neugierde, aber auch Existenzangst. Und für mich als Sportler stand die Existenzangst nicht, weil ich an diesem festgehalten habe, wodurch ich groß geworden bin. Also diesen Fleiß, die Bereitschaft, das gerne zu tun, das, was ich mache. Aber da hatte ich das Glück, dass ich Sport getrieben habe, dass ich ein junger Mensch war, der optimistisch die Zukunft geguckt hat und es nicht so getroffen hat wie meine Familie zu Hause, die doch ganz andere Probleme hatten. Mhm. Ich konnte mit meinen Leistungen einfach zeigen, dass ich zu den Besten gehören möchte und auch weiterhin gehören wollte. Das war für mich ganz wichtig.
Und das dann auch auf eine eindrucksvolle Art und Weise. Ich habe den Medaillenspiegel nochmal nachgeschlagen. Calgary 88, Kanada, da war die DDR auf Platz 2. In Albertville in Frankreich 92, da hat Deutschland, das vereinigte Deutschland, dann den Medaillenspiegel gewonnen. Das ist doch schon fast kitschig. Wie war das damals? War das ein Symbol der Einheit oder war das damals noch so ein bisschen, naja, eigentlich haben wir ja auch ein bisschen mehr dazu beigetragen und eigentlich habt ihr vielleicht auch ein bisschen weniger dazu beigetragen?
Ja, nein, war gar nicht in den Köpfen drin. Also für mich war das überhaupt nicht im Kopf. Also das Vereinigte Deutschland hat dann einfach gezeigt, es war so schön, dass man einfach auch begeistert Sportler mitfeiern kann, dass man gelesen hat in der Zeitung, wie waren die Sportler Katja Seitzinger. Also es war für mich einfach interessant, was vereinigt uns jetzt, dass wir wirklich gemeinsam an den Start gehen, dass wir einfach eine erweiterte Sportleranzahl hatten. Also ich bin unheimlich positiv gewesen, weil ich hatte auch das erste Interview dann für ZDF Sportstudio und ich war einfach nur begeistert. Ich hatte meinen ersten Sponsorvertrag nach den Olympischen Spielen und ich kann wirklich aus einer anderen Perspektive gucken, weil ich sehr neugierig und offen war und eigentlich unheimlich motiviert war, dieses Streben für meinen Sport, für den Erfolg, ich im Vordergrund gesehen habe und mich nicht ablenken lassen habe durch andere Problematiken, die vielleicht reingetragen werden wollten. Also wir waren eigentlich stolz, dass wir eine erweiterte Mannschaft haben in Deutschland und für mich war einfach wichtig, dass ich meinen Trainer an der Seite hatte, den ich vertrauen konnte und wo wir einfach auch die Jahre davor sehr hart und sehr leidenschaftlich gekämpft haben. Solche Dinge waren für mich wichtig. Weil es damals im ZDF Sportstudio habe ich bekannt gegeben, dass ich meinen Job verloren hatte als Verkäuferin und ich einfach jetzt den Leistungssport weitermachen möchte und somit sofort das Innenministerium sich gemeldet hat, damals mit den Herr Bodo Böck und dann war das Herr Davis, die sich sofort drum gekümmert haben und gesagt haben, du wirst weiterhin unterstützt, wir wollen, dass du in Thüringen bleibst und haben mich auf meinem Weg eigentlich für den Leistungssport begleitet. Und ich glaube, so ist es regional überall gewesen, dass man einfach die Sportler immer wieder begeistert hat. Wir konnten dann davon profitieren eigentlich, auch von dieser Sicherheit, dass sie gesagt haben, wir wollen den Sport am Leben halten.
Das macht total Spaß, Ihnen zuzuhören. Die Frage, die sich da mir anschließt, ist, es fühlt sich ja wirklich auch so an, ich kann das nachempfinden, dass Sie ihren Horizont erweitert haben, und zwar auf jeder Ebene, also dass die Grenzen eben neu gesteckt waren. Die waren nicht mehr vor der Haustür, sondern sie waren erstmal nicht mehr greifbar. Sie haben gesagt, sie haben plötzlich Sponsorenverträge, sie haben eine andere Aufmerksamkeit erfahren und. Wissen Sie noch, was Sie sich damals vielleicht auch als erstes vielleicht gekauft haben oder wie sich Ihr Leben für sich verändert hat, nachdem Sie gemerkt haben, okay, ich kann jetzt ganz andere neue Dinge machen. Was haben Sie gemacht? Es gibt ja auch so diesen Begriff, wir waren dann oft mal so konsumgesteuert. Waren Sie das auch? Was haben Sie da gemacht?
Nein, boah. Also für mich war einfach so dieses, das, was ich erlebt habe noch vor der Einheit, dieses Reisen, diese andere Welt kennenlernen, nicht nur in meinen Bereich, an die Ostsee fahren, dort Urlaub machen, was sehr schön war. Also wir waren eine große Familie, die jedes Jahr an die Ostsee gefahren sind, und das war auch ein Freiheitsgefühl. Also ich wäre auch nie mit den Gedanken gegangen, dass ich irgendwie den Drang hatte, von meiner Familie wegzugehen. Also damals im Westen zu bleiben, dieser Gedanke kam bei mir nie auf, weil ich ein sehr familiärer Mensch bin und ich ein glückliches Dasein hatte mit meiner Familie. Das, was ich aber gespürt habe, was nicht richtig war, dieses Gefühl, dass man nicht reisen kann, dass man nicht den Horizont erweitern kann, dass ich politisch genau strikt mich daran halten musste, was sage ich, dass ich nicht ausschweifen konnte, einfach so, wie vielleicht bei meiner Mentalität war, dass ich einfach nach einer Europameisterschaft oder so feiern wollte, gemeinsam mit allen Sportlern, egal woher sie kommen, Österreich, Kanada, Amerika, dass wir eingeschränkt waren. Dieses Gefühl wurde mir zum Schluss immer bewusster, dass ich eigentlich mehr Freiheitsgefühl wollte. Das war das Erste, was ich dann erlebt habe, dass ich gespürt habe, boah, ich bin ein freier Mensch. Ich kann für mich Entscheidungen treffen. Ich muss keine Rechenschaft ablegen irgendjemanden, was ich jetzt tue. Und durch meine Eigendisziplin und das Feld, was für mich Umfeld, was für mich gut war, ich erhalten wollte, ich habe entschieden, ich würde das Umfeld gerne beibehalten, und ich habe nicht viel verändert, auch nach der Wende, das habe ich immer wieder gesagt. Diesem Sport bin ich mit meiner Disziplin und mit meiner Härte, wofür ich bekannt war, eigentlich bin ich treu geblieben, da habe ich nichts verändert. Ich war genauso fokussiert und mit Leidenschaft dabei. Was sich verändert halt war einfach wahnsinnige Glücksgefühle, dass ich selbstverantwortlich bin, dass mir keiner vorschreiben kann, ich muss das jetzt tun, dass ich auch irgendwo auch selbst entscheiden kann, dass es mein Wille ist, so hart, so konsequent, so viel zu machen. Und dieses Reisegefühl, habe ich immer gesagt, das war einfach fantastisch, das war grenzenlos schön. Und dann habe ich aber wieder das andere Leben meiner Familie, die aber auch ohne Probleme, also die zwar auch gesagt, boah, ich habe jetzt meinen Job verloren, ich muss jetzt gucken, wo gehe ich hin. Und das war so unterschiedlich. Also wir waren mit einmal ganz verflippt in ganz Deutschland, waren wir familiär unterwegs, wo wir früher jeden Samstag zusammengesessen haben, wenn ich von der Sportschule gekommen war, und wir waren einfach eine Familie. Das war mit einmal doch sehr zerstückelt, und damit mussten wir zurechtkommen. Aber meine Familie hat es gut gemeistert, und ich glaube, wir können stolz sein, so wie wir das eigentlich auch alles geregelt haben.
Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, ich komme aber langsam zum Ende. Eine Frage habe ich noch, ist es momentan etwas, was Sie vermissen, dieses Gefühl der Demut und der Dankbarkeit für die Freiheit, die wir haben? Oder sollten wir vielleicht auch umgekehrt gefragt ein bisschen mehr uns noch dafür einsetzen, dass es so bleibt?
Ja, das Interview findet ja nun in einer schwierigen Zeit statt, wo man ganz geborgen, Familie, die Zusammengehörigkeit. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einfach für sich selbst entscheidet, wie weit gehen die Wurzeln? Wie weit geht mein Denken? Wo fühle ich mich gut? Wo habe ich ein gutes Gefühl? Und diese Sehnsucht, die man eigentlich hat, dieses unbeschwerte Miteinander, auch mit der Familie zusammenzusitzen, schöne Abende verbringen. Ich glaube, das ist für mich so dieser ganz große Wert, den ich mit ethischen Aspekt sehe, dass wir einfach unsere Situation genießen, dass wir in Frieden leben können, dass wir eine Freiheit haben, die zwar jetzt begrenzt ist durch Corona, dass wir einfach doch sehr begrenzt sind in der Richtung, aber dass wir auch das meistern müssen, dass wir auch damit umgehen können. Und ich brauche meine Familie, und es ist für mich ganz wichtig, Freunde, diesen erweiterten Kreis einfach für mich positiv aufzunehmen, und so fühle ich mich wohl. Das ist für mich entscheidend und wichtig.
Anderthalb Mini-Fragen. Beruflich. Anderthalb Mini-Fragen habe ich noch. Sie haben Ihre Familie angesprochen, die ist Ihnen wichtig. Ihre Tochter ist auch Eisschnellläuferin. Sie heißt Victoria Stirnemann. Victoria,
jawohl,
die Siegreiche. Ist das ein Zufall, dass eine 98-fache Weltcup-Siegerin und 19-malige Weltmeisterin ihre Tochter Victoria nennt?
Also mein Mann wollte das so, weil Victoria war ja jetzt in dem Sinne nicht geplant, weil ich war fit für die Olympischen Spiele. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welche, weil das ist für mich so egal. Und habe mit einmal gespürt, dass ich, dass was passiert ist, dass ich ein Kind bekomme. Und ich habe dann sofort entschieden, dass ich dieses Kind möchte, weil ich schon älter war. Und ja, sie war meine kleine Siegerin, weil ich einfach diese Situation mittendrin, dass ich auftrainiert war, topfit war. Und ich ohne Probleme, weil ich glücklich war über die Situation, die gekommen war, dass ich ein Kind bekomme, dass ich Mutter werde, das war mir viel wichtiger als alles andere, weil ich hatte alles erreicht und für mich war wichtig Familie, das war mein Traum. Und deswegen hat mein Mann gesagt, sie heißt Victoria, also es hat schon auch irgendwo einen Grund, aber nicht den sportlichen Sinn, überhaupt nicht, das möchte ich trennen. Es ist einfach ein Glücksmoment, dass ich ja Mutter geworden bin, das war für mich wichtig.
Das ist schön, das hört man raus. Meines Wissens ist Ihre Tochter im Olympiakader, plant aber erst 2026 dabei zu sein. Werden wir nochmal eine Stirnemann bei Olympia sehen?
Das weiß ich nicht. Also ich bin da eigentlich sehr entspannt, was natürlich für sie schwierig ist, wenn sie diesen Namen trägt mit Stirnemann, das weiß ich. Aber sie liebt ihren Sport, sie macht ihn gerne. Er verpflichtet überhaupt nicht. Wir haben darüber geredet, dass sie selber entscheiden soll, wenn sie nicht mehr will aufzuhören, wenn sie spürt, dass der Druck einfach zu groß wird, weil ich nun mal den können wir nicht wegstreichen, der ist nun mal da. Aber ich glaube, für sie ist im Moment wichtig, sie will reisen, sie will die Sportler sehen, sie will unbedingt dabei sein. Das ist einfach das, was sie jetzt bewegt und sie liebt die Bewegung, sie liebt den Sport und ich glaube, damit soll man es belassen und gar nicht reininterpretieren, ob sie irgendwann mal vielleicht die Weltmeisterschaften sieht oder Olympische Spiele. Das ist Nebensache. Jetzt ist der Punkt, dass sie Freude am Sport hat und international sehr gerne mit den Leuten spricht, mit den Sportlern, was mich glücklich macht. Ne, dass sie perfekt Englisch kann, also nicht perfekt, aber sie kann sehr gut Englisch, was ja doch bei mir damals ein schwieriger Aspekt war, sich miteinander zu unterhalten. Ich wollte mich so gerne mit allen unterhalten, aber sie kann das, sie ist unbeschwert, sie geht daran. Das finde ich zum Beispiel wieder positiv. Also ich bin wirklich ein positiver Mensch.
Ich auch. Und deshalb freue ich mich umso sehr, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Ich wünsche Ihnen privat und beruflich alles Gute, viel Gesundheit,
danke,
und natürlich ganz viel Erfüllung. Vielen Dank für diese ehrlichen Worte und die tiefen Einblicke in Ihre Karriere und in Ihr Gedankenleben. Vielen Dank, Gunda Niemann-Stirnemann.
Ja, bitteschön. Tschüss.
Und jetzt hören wir noch einmal in die Radioreportage von 1992. Nochmal Frankreich, nochmal Albertville und dieses Mal die 5000 Meter. Gold für Deutschland, Gold für das Vereinigte Deutschland, nochmal kommentiert von Günther Isenbügel und hier ist das Gold von Gunda Niemann-Stirnemann.
Sie kommt jetzt herein und nimmt beide Hände auf den Rücken und jetzt schwingt sie in der Kurve mit dem rechten Arm, die rote Kapuze, dann darunter das Schwarz-Rot-Gold, denn die eng anliegende schwarze Hose und dann wird noch einmal gespurtet und gesprintet, bis sie ins Ziel hineinkommt. Und das gibt eine Bombenzeit und die letzten Meter schwingt sie durch und die Uhr bleibt stehen bei 7:31:57. 6 Sekunden ist sie schneller als Heike Warnecke, die auf Platz 2 bleibt und es sieht nach einem Doppelerfolg aus. Fantastisch.
Fantastisch, ja, das sind doch Emotionen pur, oder? Fantastisch. Fantastisch ist es auch, dass wir jetzt sagen können:
Let's get ready to rumble!
Ja, in den 90ern sind Millionen von Millionen vor die Fernseher gepilgert und waren mit dabei, wenn er aus der Garderobe rausgeklopft wurde und zu diesem Sound hier, Conquest of Paradise, in die Halle eingelaufen ist. Dann da durch die Massen, durch die engen Gatter da hindurch und dann ist er in den Ring gestiegen. Der Gentleman, das war sein Kampfname, heute würde man wahrscheinlich Nickname sagen. Seine Kampfstatistik, 32 Fights, 31 Siege, 11 durch K.O. Und es ist auch ein Stück deutsche Sportgeschichte, dass er am 23. November 1996 in seinem letzten Kampf gegen den US-Amerikaner Virgil Hill seine einzige Niederlage einstecken musste. Wir freuen uns auf den Olympiasieger und wir sagen Hallo, Henry Maske.
Hallo, schönen guten Tag.
Jetzt muss ich natürlich vorweg die Frage stellen, wie viele Sprüche in Richtung Corona und Maske mussten Sie schon über sich ergehen lassen?
Gut, also mein Name ist natürlich dort Programm gewesen. Und aber selbst ich musste sie tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, was ich ja auch so gehört. Aber ja, natürlich, in den ersten Monaten, Ende März, April, war mein Handy gefüllt mit Bildern und dazugehörigen Sprüchen, natürlich.
Sie können sich sicher sein, wir fügen jetzt keine hinzu. Wir können die Podcast-Hörer einweihen und sagen, Sie haben mich angerufen. Deshalb habe ich mir höchstens die Frage gestellt, wie man das schafft, eigentlich mit Boxhandschuhen eine Telefonnummer zu wählen.
Oh, denken Sie, dass die Menschen so einfach sind und glauben, dass auch Boxer und auch ehemalige Boxer ausschließlich im Leben nur noch Boxhandschuhe tragen?
Ich glaube nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie Zeit und Lust haben, auf 30 Jahre Wiedervereinigung zu blicken. Henry Maske, Sie sind inzwischen 56 Jahre alt, am 6. Januar geboren. Sie sind der Gentleman. Sie haben in Deutschland einen Boxboom mit ausgelöst. Man könnte jetzt diese Rubrik Was macht eigentlich anzapfen? Das ist mir ein bisschen zu einfach. Denken Sie aber auch manchmal, wenn ich so diese Zahlen aufliste, wo ist eigentlich die Zeit geblieben?
Da gebe ich Ihnen recht, da gehöre ich zu den Leuten, die in meinem Alter genau das schon reflektieren können. Die letzten 30 Jahre gingen verdammt schnell und zu der Zeit, als es passierte, war ich auch noch nicht mal so alt, wie es jetzt schon wieder vorbei ist. Insofern ja, ging jetzt ausgesprochen schnell.
1988 ist natürlich für uns ein ganz besonderes Highlight. Wir sind ja hier im Sportschau Olympia Podcast. Da sind Sie Olympiasieger geworden, damals im südkoreanischen Seoul gegen den Kanadier Markus. Wir hören später auch noch die damalige Radioreportage und zwar vom Radio DDR. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diesen Erfolg?
Das ist einfach ein Moment, der eben wirklich außergewöhnlich und auch bis zum heutigen Tag unvergessen ist. Dieses Turnier, was man eben lange im Auge hat, 84 durfte ich nicht teilnehmen, wie viele auch aus der DDR, die hätten dabei sein können. 88, endlich war es soweit und man fährt dorthin, man hat einen langen Weg vor sich gehabt oder besser gesagt hinter sich und kriegt am Ende die Chance, dort sogar am Finale zu stehen und gewinnt einen olympischen Sieg, der für sich selbst ewig bleibt, also unvergessen.
Sie sind in Treuenbrietzen geboren, das ist, glaube ich, im westlichen Brandenburg, das ist richtig, oder?
Treuenbrietzen liegt zur Luftlinie, ich würde mal sagen, 50 Kilometer südlich von Berlin.
Genau, und Sie sind damals Sportler gewesen für die DDR, für die Deutsche Demokratische Republik. In den 90ern, ich habe es gerade eben auch schon anklingen lassen, sind Sie dann aber der breiten Masse auch in Deutschland ohne Grenzen bekannt geworden. Sie sind ein richtiger Star geworden. Man kann sagen, wegen Michael Schumacher und der Formel 1 stand man damals früh auf, wegen Henry Maske ging man spät zu Bett. Und zwar wollte man, genauso wie weit über 10 Millionen Menschen, Ihre Kämpfe am Fernsehen erfolgen. Wie präsent ist Ihnen noch diese Zeit? Und vor allen Dingen, was haben Sie da eigentlich für ein Wechselbad der Gefühle erlebt? Vom Olympiasieger der DDR bis hin zum Star auch in Gesamtdeutschland, in der BRD.
Auf der einen Seite muss man sagen, wenn man DDR erfolgreich groß geworden ist als Leistungssportler, dann hat man auf jeden Fall eines verstanden. Marktwirtschaft war bei uns eigentlich fast ausschließlich im Sport, im Leistungssport sehr wohl präsent. Das heißt also, wenn du im letzten Jahr ein sehr erfolgreicher Leistungssportler warst, in diesem Jahr hast du möglicherweise die Qualität noch nicht nachgewiesen, hätte es sein können, dass du den Höhepunkt nicht mit erreichen darfst, nicht mitfahren darfst. Insofern war es für mich dieser Prozess der Wende im Allgemeinen natürlich genauso besonders wie für viele andere. Im Speziellen habe ich relativ schnell kapiert, wenn du was leistest, dann läuft es. Mit anderen Worten, leiste etwas. Also komm auch im Professionellen dementsprechend an und setz dich durch. Das war natürlich deutlich herausfordernder, als es vermutete, weil in dem größten Teil Deutschlands war das Probenboxen tatsächlich nicht besonders angesagt.
Dann wurde das aber eben umso angesagter, und zwar, ich habe die über 10 Millionen angesprochen, die ihre Kämpfe verfolgt haben, ihre nahezu, muss man ja sagen, nahezu fast ausnahmslos erfolgreichen Kämpfe, aber wie war oder was glauben Sie, wie wäre Ihre Karriere verlaufen, und Sie waren ja damals DDR-Olympiasieger, wie wäre Ihre Karriere verlaufen, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte? Hätten Sie genau diese Berühmtheit und genau diese Karriere auch gemacht und erfahren?
Gut, das wäre natürlich nicht möglich gewesen. Ich war in der DDR einer unter doch nicht wenigen Leistungssportlerinnen und Sportlern, die höchst erfolgreich waren und während ihrer Karriere auch viele Erfolge erzielen konnten. Insofern vermute ich, hätte ich mein Sportstudium beendet, wäre dann wahrscheinlich auch Trainer geworden im Boxsportbereich, möglicherweise sogar Nationaltrainer, alles hypothetisch, alles völlig unzu Ende gedachte Theorien. Das ist nicht passiert, sondern der Realismus war, dass ich Profiboxer werden konnte, so ziemlich der erste aus der DDR Profisportler. Das war in vielen Bereichen eine echt herausfordernde Zeit, und dass sie so glücklich und so erfolgreich am Ende noch gestaltet werden konnte mit diesen extremen Resonanzen, die hatten ja am Ende über 18 Millionen Zuschauer in den letzten Kämpfen, das hat natürlich auch vieles mit sich gebracht. Und ich muss gestehen, vieles von dem, was dann nochmal richtig extrem wurde, also wirkungsvoll, haben meine Familie und wir eigentlich ganz gut gemeistert.
Absolut. Sie gelten und galten als der Gentleman, der immer höflich und auch bescheiden mit der Situation umgegangen ist. Aber noch einmal, ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Hektar die DDR insgesamt begrenzt war. Plötzlich gab es diese Grenzen nicht mehr, und für Sie gab es vor allen Dingen einen gefühlt grenzenlosen Erfolg. Was hat das mit Ihrem Gefühlsleben damals gemacht? Haben Sie das so auch gespürt, dass Sie jetzt plötzlich ein Sport-Superstar in ganz Deutschland war? Und haben Sie auch manchmal gedacht, was passiert hier eigentlich gerade?
Wissen Sie, das gab natürlich Momente, wo man das Gefühl haben konnte, da ist also eine deutlich größere Resonanz als jemals zuvor. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Was aber auch mit einhergeht, ist natürlich auch nicht nur das Schöne, sondern das möglicherweise herausfordernde Kritische. Es wird noch wichtiger, was man sagt, wie man sagt, wenn man was sagt. Es ist noch entscheidender, nicht, dass man jetzt gerade gefeiert wird, sondern dass der Grund weiterhin bestehen bleibt. Denn in absehbarer Zeit kommt der nächste Kampf, und der ist im Boxsport nun mal so, man gewinnt oder man verliert. Und man ist dann unter Umständen dann schnell eben der Verlierer. Und die Dinge hat man im Hinterkopf aufgrund meiner Erfahrungen als Amateur mit vielen, vielen Kämpfen in nationalen Höhepunkten, habe ich diese Erfahrung schon sehr früh gemacht, wie es ist, wenn man mal verliert, wie die Resonanz dann dementsprechend ist. Diese Erfahrung war ich im späteren Gang dann sehr dankbar dafür, dass ich sie gemacht habe. Zu der Zeit, als es passierte, natürlich nicht, aber sie hat den Horizont erweitert, und gewusst habe ich dann, du musst einfach nur gewinnen. Alles andere kommt dann ganz alleine.
Von ganz alleine, ja. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie damals gemacht haben, als sich diese innerdeutsche Revolution anbahnte, als Zäune nicht mehr Zäune waren, als Schranken erst zumindest ja sich geöffnet haben und dann auch nach und nach aus den Köpfen wichen, als Selbstschussanlagen abgestellt wurden? Wissen Sie, wie Sie diese Wende erlebt haben?
Direkt am 9. da hatten wir, Manfred Wolke und ich, das nannte sich früher Forum vor vielen Leuten. Wir hatten gerade die Weltmeisterschaft als Amateur, konnte ich gewinnen. Der erste Boxer der DDR, der diesen Titel gewinnen konnte, das war natürlich großartig. Kurze Zeit später gab es dann dieses Forum und da ging es dann relativ schnell nach der ersten Halbzeit nicht mehr um unseren Sport, sondern selbstverständlich um die gerade entstandene Situation in Berlin, dass die Mauer bröckelte und fiel. Und der Moment bleibt uns natürlich genauso wie vielen anderen vergessen.
Kommt das auch nochmal wieder hoch, wenn man jetzt gerade im Monat ist, natürlich jetzt nicht des Mauerfalls, aber im Monat der deutschen Einheit im Oktober, kommt das nochmal wieder hoch, blitzt das nochmal wieder auf oder ist das mittlerweile abgekühlt?
Nein, unbedingt. Also bei uns ist es, ich war 26 Jahre alt, bin wie viele, die dieses mitgemacht haben, unfassbar dankbar für das, was ich auf der einen Seite erfahren habe, auf der anderen Seite mir möglich wurde. Und ich gehöre zu diesen Gewinnern dieser Einheit, das muss man ja so deutlich sagen. Und ich bin so heilfroh und jetzt gibt es selbstverständlich wieder ganz, ganz viele Beiträge, die wir gerne sehen und man sich daran gerne erinnert und nochmal eine unfassbare Dankbarkeit dafür hat.
Das kann ich mir vorstellen. Nehmen Sie uns, wenn Sie mögen, noch einmal bitte mit in das Olympische Dorf 1988. Wie hat man da damals als DDR-Sportler auf die westdeutschen Sportler geschaut?
Wir waren immer wieder mal auch mit den Boxern der Bundesrepublik zusammen und haben uns ausgetauscht. Und natürlich hat man uns ein wenig belächelt mit dem Trabi und der Autobahn, von wo Sie es erfahren haben, von Berlin nach in den Westbereich, also nach Hannover beispielsweise zu fahren und die gesehen haben, dass die Trabis die dominierende Kraft waren und man uns belächelt hat. Ja, wir sind eben so groß geworden und für uns gab es irgendwie gesetzmäßig diese Mauer und nicht immer glücklich, habe aber auch aufgrund meiner Reisen gesehen, hey, auch in diesen westlichen Welten ist ja auch nicht alles so Gold, was es glänzt. Und wenn dort jemand in einem hochkultivierten Land auf der Straße schlafen muss, dann denkt man sich auch, was ist da los? Also das wissen jeder, der dort gelebt hat, selbst alles war nicht so rund, trotz alledem, na klar, gab es Dinge, auch materieller Art, die eher erstrebenswert waren.
Sie haben gesagt, nicht alles Gold, was glänzt, aber irgendwann schallte dann nicht das Goldene, sondern das Schwarz-Rot-Goldene anders, als Sie es kannten. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage. Wie war das, als plötzlich sich die Nationalhymne verändert hat? War das für Sie erstmal ein Gewöhnungsprozess, so sinngemäß, wie als wenn man aufgerufen wird und plötzlich jemand einen mit einem anderen Namen anspricht?
Jeder wird nachvollziehen können, der für sich selbst schon einmal die Nationalhymne gehört hat. Und das ging mir glücklicherweise so. Als erfolgreicher Sportler hat man das erfahren. Nicht nur, aber auch bei Olympischen Spielen, dass dann die eigene Nationalhymne abgespielt wird. Und Sie haben völlig recht, dann im Jahr 1993 beispielsweise, als es dann ging, um die WM zu boxen, dann gab es natürlich die Bundesdeutsche. Ja, na klar, hat man sich und wir haben und ich habe mich auch daran gewöhnt. Und doch, natürlich muss man auch, und das wird, glaube ich, auch viele, werden viele verstehen, unser Land ist territorial noch da. Die DDR, sie ist weg, wo ich geboren wurde. Und ich war glücklicherweise noch jung genug, um es genauso zu verstehen und mit den Vorzügen dessen, was da auf mich zukam, umzugehen und natürlich auch mit den Nachteilen und sogenannten Herausforderungen.
Und wir sagen vielen Dank für dieses tolle und offene Gespräch und wir bedanken uns unter anderem bei dem Olympiasieger von 1988. Vielen Dank, Henry Maske.
Herzlichen Dank, Herr Wittgen.
Und jetzt gibt es ein ganz besonderes Highlight hier bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast und zwar aus dem ARD-Hörfunkarchiv, so heißt es offiziell. Also da liegen ganz, ganz viele tolle, nicht nur sportliche Reportagen, aber uns interessieren natürlich die sportlichen Reportagen. Jetzt eine, und zwar aus dem DDR-Radio. Ja, eine Reportage des DDR-Radios. Und zwar der Olympiasieg von Henry Maske in Seoul 1988 gegen den Kanadier Marcus.
Die dritte Runde hat das gezeigt, was wir in der ersten und zweiten beobachtet haben. Nach wie vor einen etwas unkontrolliert angreifenden Kanadier, der nur ganz sparsame Treffer landen konnte, im Gegensatz zu Henry Maske, der, das ist ja auch immer so eine immer wieder benutzte Formulierung, der Chef im Ring zu sein scheint. Auch jetzt kommt er schön durch in der halben Distanz mit der rechten, mit der linken und der trifft wie in diesem Moment wieder den Kopf des Kanadiers. Das müsste ausreichen. Wir haben noch 30 Sekunden in der letzten Runde zu boxen. Henry Maskut. Henry Maske steuert einen ganz großen Erfolg an und ich sagte ja vorhin schon, Bei der Reportage von Andreas Zülow, er wird einen sportlichen 8000er bezwingen können, der Henry Maske, der so viel erreicht hat. Und in seiner Sammlung fehlt eigentlich dieser Olympiasieg. Ist er 11 Sekunden davon entfernt, dann müssen wir noch ein bisschen bangen, dann vergeht die Zeit, dann werden die Zettel eingesammelt und erst dann kommt die Urteilsverkündung. Jetzt ist der Kampf nicht mehr schön von Seiten des Kanadiers, aber was soll er machen? Er kann eben, sagen wir mal, an die Klasse von Henry Maske nicht heran. Er muss versuchen, mit seiner Schlagkraft zu glänzen, aber groß geglänzt hat er nicht. Dafür auf alle Fälle Henry Maske. Henry Maske ist Olympiasieger mit 5:0 im Mittelgewicht. Ein Riesenerfolg des DDR-Boxsports, den wir am heutigen Vormittag, am vorletzten Tag der 24. Olympischen Sommerspiele hier erleben. Also Andreas Zülow hat es geschafft und nun Henry Maske. Und dazu gratulieren wir, lieber Henry, ganz, ganz besonders, denn er hat ja auch seine Kritiker gehabt. Er hat manchmal enttäuscht, weil er dann, was weiß ich, nicht so voll da war, wie wir es eigentlich erwartet haben. Aber nun erlebt er in dieser Vormittagsstunde exakt um 11 Uhr und 38 hiesiger Zeit seinen größten Triumph. Ein Spektakel. Wir gratulieren Henry Maske und vergessen auch nicht, im Nachhinein nochmals Andreas Zülow zu gratulieren. Zwei Goldmedaillen im Boxsport für die DDR. Welch ein Erlebnis und welch ein Ergebnis für den Verband.
Ja, das klang damals irgendwie alles noch ein bisschen anders als heute, oder? Jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen das auch nochmal journalistisch beleuchten. Und zwar vielleicht mit einem Journalistenkollegen, der damals dabei war. Und mit dabei war mein Chef. Ja, was soll ich sagen? Jetzt muss ich hier auch noch meinen Chef interviewen. Und zwar ist das der Teamleiter Radio bei Olympischen Spielen. Alexander Bleik ist wie so eine Art Bundestrainer. Also für die Reporterinnen und Reporter bei Olympischen Spielen da der Chef vor Ort. Aber Alexander Bleik ist nicht nur Teamchef, zum Beispiel in der Zeit, in der Deutschland noch getrennt war, war er damals auch einfach nur, in Anführungsstrichen, Reporter und Journalist und genau in dieser Olympiade. Die Olympiade beschreibt ja die 4 Jahre zwischen 2 Olympischen Spielen. Aber jetzt müsste man übrigens auch sagen, aktuell ist die Olympiade dann ja 1 Jahr länger. Ne? Das geht dann auch in die Geschichte ein. Aber in jedem Fall, wir kommen zu der Olympiade zwischen 1988 und 1992. Damals war Alexander Bleik unter anderem Schwimmreporter für die ARD. Und jetzt darf ich zu meinem Chef sagen, hallo, hallo Alex.
Hallo Fabian.
Erzähl mal unseren Hörern, seit wann genau bist du als Journalist tätig und dann natürlich auch als Reporter für die ARD bei Olympischen Spielen im Einsatz?
Also Journalist bin ich, darf ich gar nicht laut sagen, 38 Jahre jetzt, seit 1982. Und meine ersten Olympischen Spiele waren 1988 in Seoul, also noch vor der Wende.
Und wie hat sich das damals bei dir entwickelt? Also warum und wie bist du dann Schwimmreporter geworden?
Ganz verrückte Sache, darf ich eigentlich gar nicht laut erzählen. Also ich war freier Mitarbeiter Anfang der 80er Jahre, habe mir durch die Arbeit hier beim NDR mein Studium finanziert und mein damaliger Chef hatte das Gefühl, ich sei ein bisschen faul geworden. Mit anderen Worten, immer schön Fußball gemacht, schnell ein Spiel, Spielbericht abgesetzt und möglichst, ich sag mal, viel Geld verdient in kurzer Zeit und hatte gesagt, ich müsste mal wieder arbeiten lernen und hat mich sozusagen Strafe zu den Hamburger Schwimmmeisterschaften geschickt. Und ich bin dahin mit einer ziemlichen Fresse, weil ich da ehrlich gesagt gar keine Lust drauf hatte und traf auf einen total jungen, engagierten Trainer, der das relativ schnell rauskriegte und sagte, willst du jetzt eigentlich nur deine Fragen beantwortet haben für deinen Beitrag und oder interessiert dich, was hier wirklich passiert? Weil hier passiert Großes. Und da war ich in meiner Ehre so ein bisschen angekratzt und habe gesagt, natürlich interessiert mich das. Und dann sagte er, dann komm mal am Dienstag wieder und dann zeige ich dir das mal ganz genau. Und dann bin ich an dem Dienstag wieder hin und bin auf einen faszinierenden neues Team von jungen Sportlern getroffen, wo er mir sagte, du, der da, der wird in 2 Jahren in Los Angeles 1984 bei den Olympischen Spielen im deutschen Team sein und sie wird auch dabei sein. Und das gab es noch nie, dass Hamburger Schwimmer es zu Olympia geschafft haben. Und dann habe ich Blut geleckt, habe mich da reingearbeitet und bin sozusagen mit diesem jungen Team mitgewachsen und habe das als meine Sportart entdeckt und habe mich da echt reingearbeitet.
Du hast es ja gerade eben selbst gesagt, 1988 waren deine Olympischen Spiele, da war Deutschland noch getrennt. 1992 waren dann ja deine zweiten Olympischen Spiele, da war Deutschland plötzlich vereinigt. Wie hast du das in Bezug auf deinen Job wahrgenommen?
Also auch extrem natürlich. 1988 weiß ich noch ganz genau, da waren die DDR-Schwimmerinnen ja die überlegene und überragende Mannschaft in Seoul damals gewesen. Und ich habe natürlich auch Interviews machen wollen, zum Beispiel mit Christine Otto, die gewann ja 6 Goldmedaillen und habe dann natürlich da beim Teamleiter, also das war sicherlich auch ein Stasi-Funktionär, vorher angefragt, das Interview angemeldet und es stand immer einer dabei und hat mitgehört, wenn ich dieses Interview geführt habe und so. Das war also sehr, sehr formal alles damals schon. Aber ja, dann 2 Jahre später war alles aufgehoben und es mussten natürlich auch die Sportler zusammenfinden und auch wir als Reporter. Wir haben natürlich auch Verdacht gehabt, was diese Leistung anging und haben das natürlich auch in den Reportagen geäußert. Hat sich hinterher ja auch rausgestellt, dass schon viele der Leistungen der DDR-Schwimmerinnen auch aufgrund von Dopingunterstützung zustande gekommen sind. Und das musste man natürlich neu bewerten. Auf einmal waren das ja dann deutsche Schwimmerinnen waren mit in der Mannschaft, aber auch in der Mannschaft selbst. Ich erinnere mich noch an einen Fall, Dagmar Hase, die einzige Olympia-Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen 1992, war eng befreundet mit Astrid Strauß in Magdeburg und die Astrid Strauß wurde bei den deutschen Meisterschaften, die Qualifikation waren für die Olympischen Spiele, aus dem Becken heraus disqualifiziert wegen eines Dopingverdachts und das führte zu Tränen und zu Zerwürfnissen, weil natürlich die Funktionäre fast alle Westdeutsche waren und die besten Sportler waren Ostdeutsche und da gab es also wirklich ja heftige Reibereien im Team mit Trainern, mit Athleten, mit Funktionären. Das war nicht schön.
Nochmal dazu, also du auf der einen Seite hast du es ja beschrieben, hieß es rein technisch, waren das jetzt auch auf mal Deutsche, also waren das auch Sportler, für die man dann mit kommentiert hat, über deren Medaillen man sich dann auch mit gefreut hat, die man auch emotional mit geschildert hat, aber so rein menschlich, was hat das mit dir gemacht, dass auf mal die, wie du schon gesagt hast, 1988 noch im gegnerischen Team schwammen, plötzlich auf mal zum eigenen gehörten?
Ja, das war sehr spannend. Also in der Sportart Schwimmen hat man als Reporter den Vorteil, dass man die Chance hat, wirklich an die Athleten ranzukommen. Damals wie heute. Das ist eben anders als im Fußball. Und ich habe mich damals sehr intensiv mit den Sportlerinnen und Sportlern der ehemaligen DDR-Mannschaft eben auch unterhalten und habe die natürlich dann auch kennengelernt, habe mich mit denen auseinandergesetzt. Beim Thema Doping haben sie fast alle zugemacht. Aber es gab dann ja auch eine Bewegung. Es gab neue junge Sportlerinnen, beispielsweise Franziska van Almsick, die war ja erst 14 1992 und relativ unbeleckt und unbelastet von der Vergangenheit. Und das hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass dann auch ein neuer Blick auf dieses Team kam. Aber in der Mannschaft, ich weiß es noch genau, bei den Männern war es unproblematischer. Die hatten guten Draht, die Ostdeutschen und die Westdeutschen zueinander. Aber bei den Frauen gab es eine ziemliche Kabbelei. Damals in der deutschen 4x200-Meter-Staffel 3 ehemalige DDR-Schwimmerinnen, eine ehemalige BRD-Schwimmerin. Und die Stefanie Ortwig, die fühlte sich heftig gemobbt. Und also da war schon ordentlich Zickenkrieg.
Inzwischen bist du ja Teamleiter Radio, haben wir auch drüber gesprochen, bei den Olympischen Spielen 2020, dann ja im Jahr 2021. Das klingt komisch, aber das ist so. Nimmst du eigentlich heutzutage noch einen Ost-West-Konflikt wahr? Gibt es das noch?
Nein, nehme ich nicht mehr wahr. Ich glaube, auch bei den Sportlern ist das längst totale Normalität geworden. Die sind ja in der Regel alle erst nach der Wende geboren. Es gibt ja nur ganz wenige Ausnahmen, die waren aber dann ganz kleine Kinder damals. Also gutes Beispiel, um in meiner Sportart schwimmen zu bleiben. Florian Wellbrock, der beste deutsche Schwimmer im Moment, kommt aus Bremen ursprünglich, ist jetzt nach Magdeburg gewechselt. Auch der Bundestrainer, der kommt hier aus dem Norden, aus Elmshorn, Bernd Berghahn, ist Trainer in Magdeburg, ist dahin gewechselt. Und also der Wechsel von Ost nach West und zurück, also ehemals Ost, ehemals West, der ist inzwischen völlig normal geworden. Und unser Speerwerfer Vetter, der kommt aus Dresden, ist jetzt auch in Westdeutschland. Also ich glaube, für die Sportler spielt das alles eigentlich gar keine Rolle mehr. Das Einzige, was nach wie vor auffällt, dass es relativ wenig Trainer mit einer ostdeutschen Vergangenheit im Westen gibt. Das ist nach wie vor so. Andersrum ist da schon Bewegung da. Aber beispielsweise im Schwimmen muss ich lange nachdenken, fällt mir kaum was ein, wo der Weg auch mal von Ost nach West gegangen wurde.
Letzte Frage von mir. Wenn wir jetzt so in alten Zeiten schwelgen und nochmal so ein bisschen Nostalgie walten lassen, bewegt es dich auch nochmal, dass es damals so gewesen ist?
Ja, total. Also wirklich total, weil ich bin in Sichtweite der deutsch-deutschen Grenze groß geworden mit in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Nachts am See konnten wir die Scheinwerfer sehen, weil die Grenze lief genau durch den See durch. Und wir haben uns damals als Jugendliche natürlich auch einen Spaß gemacht und haben versucht, sind da mal rangerobbt im Dunkeln da in Richtung der Grenzzäune und sehen mal was passiert und haben immer gesehen, das ist etwas, was wir nie überwinden werden. Ich bin groß geworden mit diesen Zäunen, mit den Selbstschussanlagen, mit diesem Flutlicht nachts und diesem Hundegebell und das als dann sich abzeichnete, diese Grenze würde fallen. Alleine wenn ich da jetzt heute dran denke, da kommen mir die Tränen. Das ist etwas, was mich immer noch, auch nach so vielen Jahren, wirklich ganz, ganz doll berührt.
Vielen Dank, Alexander Bleik.
Gerne.
Und an euch auch vielen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse. Hinterlasst gerne eine Bewertung oder ja, empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Gebt gerne Feedback. Das ist der Sportschau Olympia Podcast. Dieses Mal wieder ganz alleine mit Fabian Wittke. Nächstes Mal, dann bin ich mir ganz ziemlich sicher, auch wieder mit Moritz Gasalet. Bleibt gesund, kommt gut durch die Wochen. In 2 Wochen sind wir wieder da. Bis dann und tschüss.
Das ist Gold!
Ich fass es nicht!
Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.